Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. In dieser abschließenden Predigt heute über Missverständnisse im Leben Davids geht es mir um so die letzten Jahre von Davids vor seinem Tode und was für Reaktionen man dort lesen kann. Wir hatten ja in der Serie bereits gesehen, dass David eine durchaus schillernde Persönlichkeit war. Und die Bibel macht auch kein Hehl daraus. Und es ist sehr außergewöhnlich, wie uns viele andere Kommentare auch mitteilen, dass ein Held wie David ganz klar als ein Mensch beschrieben wird, mit seinen Schwächen, mit seinen Fehlern. In den meisten Büchern über Könige und Herrscher und so weiter, die also auch gerade noch von dem Volk geschrieben worden sind, aus dem Volk stammen, würde man so etwas nie lesen. Da würden diese Dinge da vertuscht werden. Aber nicht bei David. Weil Gott ist ein Gott, der fair ist, der gerecht ist und der uns auch in keinster Weise Dinge vorspiegelt. Und so ist es schon interessant, auch jetzt im Hinblick auf die letzten Jahre von Davids zu sehen, was so in seinem Leben vor sich ging. Zunächst einmal eine Stelle, mit der wir jetzt beginnen wollen, die auch wiederum zu Missverständnissen führen kann, wenn man sie nicht richtig liest. Und zwar in 2. Samuel, Kapitel 21. 2. Samuel, Kapitel 21, angefangen in Vers 1. Da heißt es, es war eine Hungersnot zu Davids Zeiten, 3 Jahre nacheinander. Und David suchte das Angesicht des Herrn, und der Herr sprach, auf Saul und auf seinem Haus liegt eine Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat. Und da ließ der König der Gibeoniter rufen und sprach mit ihnen, mit anderen Worten, der König David ließ jetzt also die Gibeoniter rufen und sprach mit ihnen, die Gibeoniter aber gehörten nicht zu den Israeliten, sondern waren übrig geblieben von den Amoritern, und die Israeliten hatten einen Bund mit ihnen geschlossen, jedoch suchte Saul, sie auszurotten mit seinem Eifer für Israel und Juda. Schauen Sie, hier sind interessante Dinge, die da zum Ausdruck kommen. Zunächst einmal unter Josua hatten die Gibeoniter, weil die jetzt ja befürchtet hatten, dass sie sonst von Josua und seiner Armee ausgerottet würden, die haben sich also jetzt verkleidet, haben sich jetzt verstellt und haben dann mit Josua einen Bund geschlossen und erst danach hat der Josua erfahren, wer die eigentlich waren. Aber es war schon ein Bund, wonach die eben nicht getötet werden sollten. Und der Saul hatte sich aber darum nicht gekümmert. Der hatte diesen Eifer, wie es so schön heißt, für Israel und Juda und hat also gleichwohl die begonnen auszumerzen. Aber man kann eben auch falschen Eifer haben. Paulus hatte sehr großen Eifer für Gott, wie er dachte, und für die Traditionen, der Pharisäer, er war ein Pharisäer der Pharisäer, wie es heißt. Aber in seinem Eifer hat er die Kirche Gottes verfolgt. Also auch hier kann es Eifer sein, der in falsche Bahnen gelenkt wird und der auch gar nicht von Gott kommt. Und das war jetzt das Problem hier mit Saul. Saul hatte ganz klar und deutlich dieses Versprechen, das durch Josua gegeben worden war, diesen Bund übertreten. Und da sprach David in Vers 3 zu den Gibeonitern, was soll ich für euch tun? Und womit soll ich Sühne schaffen, dass ihr das Erbteil des Herrn segnet? Und die Gibeoniter sprachen zu ihm, es ist uns nicht um Gold noch Silber zu tun bei Saul und seinem Hause, auch steht es uns nicht zu, jemand zu töten in Israel. Er sprach, ja, was wollt ihr dann, dass ich für euch tun soll? Und sie sprachen zum König, von dem Mann, der uns zunichte gemacht hat und der uns vertilgen wollte, dass uns nichts bleibe in allen Landen Israels, aus seinem Hause gib uns 7 Männer, damit wir sie aufhängen vor dem Herrn in Gibeon auf dem Berge des Herrn. Und der König sprach, ich will sie euch herausgeben. Aber der König verschonte Mephibosheth, den Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, um des Eides willen, den David und Jonathan, der Sohn Sauls, miteinander vor dem Herrn geschworen hatten. Also hier ging es jetzt darum, dass der König David den Mephibosheth, den Sohn Jonathans, verschonte. Über den hatten wir ja schon mehrfach gelesen. Aber er hat gleichwohl andere, 7 andere Männer aus dem Hause Sauls, den Gibeoniten ausgeliefert, die sie dann getötet haben und aufgehängt haben. Nun, es mag durchaus sein, es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Männer auch Teil hatten an dem, in Anführungszeichen, Eifer des Sauls und die Gibeoniten ausmerzen wollten, die also auch insoweit schuldig waren, das ist durchaus denkbar. Aber man muss auch begreifen hier, dass wir nicht lesen, dass hier David jetzt zu Gott ging und sagte, okay, was soll ich jetzt tun? Er hat gleich die Gibeoniter aufgefordert, ihm zu sagen, was er tun solle. Und dann haben die gesagt, ja, gib uns 7 Männer heraus. Und David hat das dann getan. Man kann nicht hier aus dieser Stelle unbedingt entnehmen, dass das alles so im Sinne Gottes war. Nun, Gott wollte schon ein Strafurteil vollstrecken, gerade auch ganz besonders dann, wenn diese Männer in der Tat schuldig waren. Diese Männer aus dem Hause Sauls. Wie dem auch sei. Also 7 Männer wurden jetzt herausgegeben, die wurden jetzt aufgehängt, getötet und dann aufgehängt scheinbar. Und diejenigen, die dann aufgehängt wurden, werden also beschrieben hier in den Versen 8 und 9. Und dann heißt es in Vers 10, da nahm Rizpa, die Tochter Ayas, ein Sackgewand und breitete es für sich aus auf dem Fels am Anfang der Ernte, bis Regen vom Himmel auf die Toten traf und ließ am Tage die Vögel des Himmels nicht an sie herankommen, noch des Nachts die Tiere des Feldes. Und es wurde David angesagt, was Rizpa, die Tochter Ayas, Sauls Nebenfrau, getan hatte. Interessant ist jetzt Vers 12. Auch hier ist etwas geschehen, was vielleicht nicht hätte geschehen sollen zunächst einmal. Eine gewisse Nachlässigkeit jetzt von David. Und David ging hin und nahm die Gebeine Sauls und die Gebeine seines Sohnes Jonathan von den Bürgern von Jabesh in Gilead. Denn die hatten sie vom Platze am Tor Betscheans heimlich weggenommen, wohin die Philister sie gehängt hatten zu der Zeit, da die Philister Saul schlugen auf dem Berge Gilboa. Und David brachte sie von dort herauf, und sie sammelten die Gebeine der Gehängten und begruben sie mit den Gebeinen Sauls und seines Sohnes Jonathan im Lande Benjamin, im Zela im Grabe seines Vaters Kisch, und taten alles, wie der König geboten hatte. Danach, schauen Sie, danach wurde Gott dem Lande wieder gnädig. Also es ging scheinbar nicht nur darum, dass hier diese Tat von Saul und seinen Söhnen, sagen wir mal, durchgeführt worden war, an den Gibeoniten. Es ging auch darum, dass da kein ordentliches Begräbnis stattgefunden hatte für die Gebeine von Saul und ganz besonders Jonathan. Und erst als das alles geschehen war, auch im Hinblick auf die Söhne von Saul, die hier umkamen, da wurde dann Gott dem Lande wieder gnädig. Was aus dieser Stelle zu folgern ist, ist, dass man, wenn man irgendwelche merkwürdigen Erlebnisse in seinem Leben hat, so Unglück, sagen wir mal, Dinge, die nicht so unbedingt sich zusammenreimen. Man sollte sich schon überlegen, ja, was ist da vielleicht in meinem Leben, was ich da verbessern muss? Wo habe ich vielleicht nachlässig gehandelt? Wo handle ich nach wie vor nachlässig? Was habe ich vielleicht noch nicht getan, was ich hätte tun sollen? Schauen Sie, Gott arbeitet manchmal auf diese sehr merkwürdige Weise, um einem ein wenig den Verstand dazu zu öffnen und dafür zu öffnen, dass vielleicht in unserem Leben nicht alles so läuft, wie es laufen sollte. Und er will, dass wir uns ändern im Positiven und richtige Maßnahmen und Entscheidungen treffen. Nun, jetzt geht es weiter mit einem Krieg mit den Philistern. Denn es war ja nur noch so, dass Nathan dem David prophezeit hatte, nachdem er diesen Ehebruch begangen hatte und den Mord an Uriah. Von deinem Hause wird der Krieg nicht lassen. Du wirst Krieg haben bis zu Ende deines Lebens. Und hier wird es wiederum berichtet, dass hier ein Krieg stattfand, ein weiterer Krieg mit den Philistern, 2. Samuel 21, angefangen in Vers 15. Und es erhob sich aber wieder ein Krieg der Philister mit Israel. Und David zog hinab und seine Männer mit ihm, und sie blieben in Gob, um mit den Philistern zu kämpfen. Und David wurde müde. Er war jetzt schon scheinbar ein alter Mann. Und da war einer der Riesensöhne und das Gewicht seines Speeres war 300 Lot Kupfer. Dazu hatte er eine neue Rüstung und er wollte David erschlagen. Aber Abishai, der Sohn der Zeruja, der Bruder von Joab, der half David und schlug den Philister tot. Und da beschworen David seine Männer und sprachen, du sollst nicht mehr mit uns ausziehen in den Kampf, damit nicht die Leute oder die Leuchte in Israel verlischt. Das war damals ja bereits auch schon der Fall gewesen, als der Krieg stattfand gegen Absalom und David ging nicht mit aus in diesen Krieg, folgte dem Rat seiner Genossen und hier war das Gleiche jetzt geschehen. Aber interessant ist schon, dass hier immer wieder von Riesen die Rede ist. Zunächst hatten wir von den Riesensöhnen gelesen in Vers 16. In Vers 18 heißt es, da erschlug Sibichai, der Hushatiter, den Saf, der auch einer vom Geschlecht der Riesen war. In Vers 20 eine ganz besonders interessante Erscheinung. Es erhob sich noch ein Krieg bei Gad und da war ein langer Mann, der hatte 6 Finger an seiner Hand oder an seinen Händen und 6 Zehen an seinen Füßen und das sind 24 an der Zahl und auch er war vom Geschlecht der Riesen. Nun, einige sagen, ah, das ist totale biblische Fantasie, sowas gibt es nicht. Nun, sowas gibt es schon, sowas gab es auch, geschichtlich verbürgt. Es gab also Menschen, die wirklich mehrere Finger hatten als nur 5 an jeder Hand und auch mehrere Zehen als nur 5 an jedem Fuß. Und es waren auch wiederum Leute hier in diesem Falle, gehörte der auch zum Geschlecht der Riesen. Und dann heißt es noch in Vers 22, diese vier versammelten vom Geschlecht der Riesen in Gad oder stammten vom Geschlecht der Riesen in Gad und fielen durch die Hand Davids und seiner Kriegsleute. Also immer wieder wird hier von Riesen gesprochen. Nun, wir haben hier eine kostenlose neue Broschüre veröffentlicht über Himmel und Erde, vor und nach der Erschaffung des ersten Menschen. Und da gehen wir auch auf diese Stellen mit ein und stellen die Frage, ja, gab es wirklich Riesen auf Erden? Und es ist schon interessant, dies zu überprüfen und auch das beweisen zu wollen anhand der Bibel. Denn die Bibel sagt klar und deutlich, es gab hier Riesen. Auch noch zur Zeit von David. Und ist das wirklich wahr? Was sagt die Bibel dazu? Und was kann man so aus Geschichtsbüchern und dergleichen hervorholen? Nun, diese Broschüre geht darauf ein. Unter anderem, auf viele andere Dinge auch. Viele verschiedene Mysterien, die man vielleicht so hat, wie zum Beispiel auch die Idee, gibt es so etwas wie das Loch Ness-Ungeheuer oder gibt es so etwas wie den Bigfoot und andere Dinge. Wie sieht das mit dinosaurierartigen Lebewesen aus? Gab es die auch noch nach der Erschaffung des Menschen oder gab es die nur vor der Erschaffung des Menschen? Und was ist aus denen geworden? Und gibt es vielleicht heute noch solche merkwürdigen Lebewesen irgendwo auf Erden? Also alles dies sind Fragen, die auch anhand der Bibel beantwortet werden. Also diese Broschüre dürfte meines Erachtens für Sie sehr interessant sein. Also das nur nebenbei. Aber fahren wir jetzt fort mit 2. Samuel Kapitel 22 und Vers 1. Und hier geht es jetzt um Davids Danklied. Und wenn man das jetzt nicht aufmerksam liest, dann wird man sagen, ja wieso, wenn man sich dieses Lied anschaut, da sieht man doch, wie der David den Krieg verherrlicht. Dann hat er also doch seine Lektion nicht gelernt, dass es eben doch nicht richtig ist, Krieg zu führen. Nun, wir müssen uns zunächst mal auf die Zeit konzentrieren. Kapitel 22, Vers 1. Und David redete vor dem Herrn die Worte dieses Liedes zur Zeit, als ihn der Herr errettete aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Also das war noch zu einem Zeitpunkt, als Gott den David vor Saul bewahrt hatte. Noch ziemlich, wenn man so sagen will, relativ früh in seiner Karriere. Keineswegs zu dem Zeitpunkt kurz vor seinem Tode. Und da lesen wir hier so einige interessante Sachen, aber die sind natürlich sehr wichtig, weil sie auch in der Bibel enthalten sind. Ich meine, die Bibel hat ja nicht ohne Grund dieses Lied aufgenommen. Und schauen wir uns einmal genau an, was er hier sagt. Vers 7. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Und da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel. Und mein Schreien kam vor ihm zu seinen Ohren. Und dann beschreibt er, wie Gott ihm half. Vers 11. Er fuhr auf dem Cherub, einem Engelwesen. Die gibt's wirklich. Wir haben eine Broschüre, Engel, Dämonen und die geistige Welt, die auch auf die Engel eingeht und erklärt, wer diese Engel alle so sind. Und die Cherubim gehören zu den Engeln. Sehr hochrangige, machtvolle Engel. Und es heißt, dass Gott auf dem Cherub flog und daher flog und schwebte auf den Fittichen des Windes. In Vers 18 sagt er, er errettete mich vor meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Also er sieht schon, dass Gott es ist, der ihm hilft, der ihm helfen muss, dass er alleine, auf sich gestellt, gar nichts bewirken kann. Aber jetzt Vers 21. Der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit. Er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände. Denn ich halte die Wege des Herrn und bin nicht gottlos wider meinen Gott. Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen und seine Gebote verwerfe ich nicht von mir, sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Schuld. Und darum vergilt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Vers 26, gegen die Heiligen bist du heilig, gegen die Treuen bist du treu, gegen die Reinen bist du rein und gegen die Verkehrten bist du verkehrt. Nun, wir wissen ja nun, dass David keineswegs total vollkommen und fehlerlos war. Er hat Sünden begangen, unabhängig davon, dass er im Krieg getötet hat. Das hat er damals noch nicht so begriffen, dass das auch falsch war. Hat er ja auch die Sünde mit Bathsheba begangen, die Sünde mit Uriah begangen und so weiter und so fort. Hat sich damals auch als wahnsinnig hingestellt, hat gelogen, als er dem Priester vor Augen kam, hat sich die Schaubrote geben lassen, das Schwert des Goliath und so weiter und so fort. Nein, es geht hier auch wiederum, wie ich damals schon in einer der Predigten gesagt hatte, darum, dass er gegenüber Saul schuldlos gewesen ist. Er hatte dem Saul keine Handhabe gegeben, dass der Saul jetzt ihn verfolgen würde. Und natürlich, wenn er gesündigt hatte, hat er bereut. Und wenn man sündigt und bereut, dann ist man ohne Schuld. Dann ist einem die Schuld vergeben. Dann ist die Schuld weggewischt. Und dann ist man in der Tat ohne Tadel. Und dann schaut Gott auf unsere Gerechtigkeit, die aber nicht unsere Gerechtigkeit ist, sondern die Gerechtigkeit Christi, die in uns lebt. Und wir folgen dieser Gerechtigkeit. Von daher sind diese Aussagen auch schon beachtenswert. Schauen Sie, es ist nicht so, dass der David jetzt von sich behauptet hätte, er hätte keine Sünden. Er schreibt an einer Stelle in dem Psalm, meine Sünden sind mehr als meine Haare auf meinem Haupt. Aber es ging auch darum, dass er verstand, wenn er bereute, würde ihm die Sünde, egal was für eine Sünde es war, vergeben. Und dann würde er in Gottes Augen als gerecht dastehen. Lesen wir nun weiter in Vers 30. Denn mit dir, sagt David, kann ich Kriegsvolk zerschlagen. Also er verstand zwar schon, dass Gott ihm helfen musste, verstand aber nicht unbedingt, dass er überhaupt gar keinen Krieg führen sollte, hätte führen müssen. Aber er war eben ein Kind seiner Zeit. Und zur damaligen Zeit war das Kriegführen so gang und gäbe, wie auch leider heute das Kriegführen in so vielen, vielen Situationen gang und gäbe ist. Man wird sehr leicht als ein Mensch betrachtet, der nicht patriotisch genug ist oder nicht nationalistisch genug ist, der an Kriegen nicht teilnehmen will. Und ich spreche egal von welchem Land, in welchem man sich befinden mag. Es ist dies die Welt Satans des Teufels. Es ist dies die Welt, die Satan regiert. Satan ist der Gott dieser Welt, der Fürst der Finsternis. Er ist derjenige, der die ganze Welt verführt. Auch zu meinen, dass Krieg zu irgendetwas Gutem führen kann. Die Menschen sind dahingehend verführt. Aber lesen wir weiter, was er hier noch alles sagt. Vers 35. Er, also Gott, lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehernen Bogen spannen. Nun auch hier wiederum, er erkannte zumindest an, dass Gott es war, der ihm Kraft schenkt, Hilfe gibt. Was er nicht anerkannte, was er nicht verstand, war, dass Gott gar nicht wollte, dass er überhaupt Krieg führt. Aber er hatte sich nun einmal dazu entschieden, es zu tun, wie es alle Menschen damals getan haben. Und so hat Gott dann ihn benutzt, wie auch er die anderen Menschen benutzt hat, um seinen Plan zu erfüllen, den er hatte. Und so lesen wir weiter in Vers 38. Meinen Feinden jage ich nach und vertilge sie und kehre nicht um, bis ich sie umgebracht habe. Ich brachte sie um und habe sie zerschmettert, dass sie nicht mehr aufstehen können. Sie sind unter meine Füße gefallen. Vers 40. Du hast mich gerüstet mit Stärke zum Streit. Du kannst mir unterwerfen, die sich gegen mich erheben. Du hast meine Feinde zur Flucht gewandt, dass ich vernichte, die mich hassen. Also auch hier wiederum, Gott ist zwar beteiligt in Davids Augen, aber David tut sehr wohl seinen Teil, den Teil der Kriegführung. Vers 43. Ich will sie zerstoßen zu Staub der Erde. Wie Dreck auf der Gasse will ich sie zerstäuben und zertreten. Und dann noch in Vers 47. Der Herr lebt und gelobt sei mein Fels und Gott, der Fels meines Heiles, sei hoch erhoben, der Gott, der mir Vergeltung schafft und mir die Völker unterwirft. Er hilft mir aus von meinen Feinden. Du erhöhst mich über sie, die sich gegen mich erheben. Vor dem Mann, der Gewalt tat, rettest du mich. Also auch hier wiederum sehen wir, wie Gott den Ruhm, die Ehre, den Erfolg, oder vielmehr wie David diesen Erfolg Gott zuschreibt, das schon. Aber gleichwohl sehen wir auch hier nach wie vor, das war zu dem Zeitpunkt, als er vor Saul beschützt wurde von Gott, man sieht nach wie vor seine, ich will nicht sagen Begier, das ist nicht immer das richtige Wort, aber doch seinen Wunsch, seinen Willen am Krieg führen. Nun, man kann diese Stelle aber auch anders sehen, dieses ganze Dankeslied. Wenn man sie auf das Millennium bezieht, es geht auch darum, dass Christus ja ganz deutlich sagt, im Millennium wird er keine Rebellion dulden. Und er wird dazu sehen, dass die Rebellen nicht länger in irgendeiner Form, die Gewalttätigen dieser Erde, irgendwelche Macht haben. Und er sagt ja auch im Buch der Offenbarung, dass er wie der Töpfer die misslungenen Gefäße, er diese sogenannten misslungenen Gefäße zerschmettern wird. Unter seine Füße treten wird. Auch das ist hier mit angesprochen. David wird im Millennium herrschen. Und er wird keinerlei Rebellion dulden. Er unter Gott, dem Vater, unter Jesus Christus, wird diese Rebellion nicht dulden. Wenn es dazu kommen würde, würde er diese Rebellion unterbinden. Man kann dies auch in dieser figurativen Weise sehen. Wie man immer es auch sehen will, und das wäre natürlich auch der Grund mit, warum dies überhaupt in der Bibel enthalten ist, man sieht gleichwohl die Emotionen von David. Ich denke, dass er das auch damals so geschrieben hat, wie er es damals meinte. Aber vom biblischen Standpunkt her gesehen kann es sich auch auf die Zeit des Millenniums beziehen, wenn Gott keinerlei Rebellion mehr dulden wird. Und die nach wie vor aufbegehren gegen Gott, die nach wie vor gegen Gott widerstehen wollen, die werden ein solches Schicksal dann erleiden. Und das lesen wir ja auch, wenn damals oder wenn in der Zukunft zu Anfang des Millenniums da gewisse Horden kommen und wollen gegen Israel Krieg führen. Gott greift ein und dann wird ja David ein Gottwesen sein. Gott greift ein, bringt Feuer vom Himmel, Erdbeben und so weiter und so fort und die werden sich dann auch selbst gegenüber vernichten. Also Gott wird diesem Kriege ein schnelles Ende bereiten. Aber kontrastieren wir das mit den letzten Worten von David in 2. Samuel 23, angefangen in Vers 1. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais, es spricht der Mann, der hoch erhoben ist, der Gesalbte des Gottes Jakobs, der Liebling der Lieder Israels. Es heißt es hier in Vers 2, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort ist auf meiner Zunge. Die Zürcher Bibel übersetzt genauer, der Geist des Herrn redet in mir. Christus, der Geist Christi, war in David, wie wir das lesen. Gottes Geist war in David. David hatte Gottes Geist in sich. Und das ist sehr interessant für uns zu begreifen, denn wir sehen die Probleme, die David hatte. Die Tatsache, dass man den Heiligen Geist in sich hat, bedeutet nicht, dass man von vornherein auf einmal ein vollkommener Mensch geworden ist. Man muss nach wie vor mit seinen Problemen umgehen. Aber der Geist des Herrn redete in David und er sagt, sein Wort ist auf meiner Zunge. Vers 3, es hat der Gott Israels zu mir gesprochen, der Fels Israels hat geredet. Wer gerecht herrscht unter den Menschen, wer herrscht in der Furcht Gottes, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, am Morgen ohne Wolken. Und wie das Gras nach dem Regen aus der Erde bricht, so sagt er hier, so ist mein Haus fest bei Gott, denn er hat mir einen ewigen Bund gesetzt, in allem wohlgeordnet und gesichert, und all mein Heil und all mein Begehren wird er gedeihen lassen. Nun. Zunächst einmal geht er davon aus, sehr richtig, dass man gerecht richten muss, dass man in der Furcht Gottes, dem Respekt Gottes richten muss, wenn man eine Position hat. Und es geht ganz besonders hier natürlich um das Millennium. Und dann ist man, wie gesagt, wie das Licht des Morgens, das den anderen scheint, das den anderen leuchtet. Und wenn wir heute richten, in dem Sinne, in Anführungszeichen, dass wir ein Urteil fällen, etwas beurteilen, eine Situation beurteilen, dann muss man sie auf richtige und gerechte Weise beurteilen. Manche sind sehr vorschnell mit ihrem Urteil. Und dieses Urteil ist dann keineswegs gerecht. Aber wo es dann heißt, so ist mein Haus fest bei Gott, das ist eine sehr schlechte Übersetzung, eine sehr fehlerhafte Übersetzung. Die King James Bible übersetzt, doch mein Haus ist nicht so mit Gott. Oder auch die Zürcher Bibel kommt der wahren Bedeutung auch sehr nahe, nicht also steht mein Haus zu Gott. David erkannte, sein Haus war keineswegs in vollkommener Harmonie mit Gott. Denn was hatte der Nathan, dem David ja auch prophezeit, nach seinem Ehebruch und nach seinem Mord an Uriah? Dein Haus wird Unglück haben, bis hin zu Ende deines Lebens. Und so ist es ja auch dann gekommen mit Absalom, mit Amnon und so weiter und so fort. Nein, er verstand das schon. Sein Haus war nicht so mit Gott, wie es sein sollte. Und gleichwohl sagt er, aber er hat einen ewigen festen Bund mit mir geschlossen, hat ihm ja klar und deutlich verkündigt, es wird immer ein Nachfahre aus deinem Geschlecht über zunächst Juda und dann Israel herrschen. Schauen Sie, und diese Prophezeiung würde erfüllt werden, die gesamten Jahre hindurch bis hin zur Wiederkunft Christi. Und dann würde Christus auf dem Thron Davids sitzen, auf einem existierenden Thron. Sonst wäre diese Prophezeiung nicht erfüllt worden. Aber er kannte schon an, dass sein Haus nicht so war, wie es hätte sein sollen. Wenn wir uns jetzt 2. Samuel 23 anschauen, da gibt es eine kurze Rückblende in Vers 14. David aber war damals in der Bergfeste und die Wache der Philister lag in Bethlehem. Und David gelüstete es und er sprach, wer will mir Wasser zu trinken holen aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem? Und da brachen die drei Helden in das Lager der Philister ein und schöpften Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem und trugen es und brachten es zu David. Aber er wollte es nicht trinken, sondern goss es aus für den Herrn und sprach. Vers 17. Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich das tue. Ist es nicht das Blut der Männer, die ihr Leben gewagt haben und hingegangen sind? Und er wollte es nicht trinken und das taten die drei Helden. Interessant ist es, dass er in gewisser Weise so handelt, wie auch Uriah handelte, als er von David zurückgeholt wurde, als David versuchte, seinen Ehebruch mit Bathsheba zu vertuschen. Und er wollte, dass er jetzt zurückgeht und in seinem Hause ist und dann mit Bathsheba halt verkehrt, aber der Uriah hat sich geweigert, dies zu tun. Ich sage, meine Kollegen, meine Mitkämpfer, die sind draußen im Feld und ich sollte mich hier jetzt in mein Haus begeben. Die gleiche Situation eigentlich, die gleiche Reaktion, nur war das damals dem David nicht so bewusst geworden, glaube ich, als es um Uriah ging. Interessant auch eine weitere Stelle hier in Vers 18. Abishai, Joabs Bruder, das waren diese beiden Brüder da, die haben dem David ja sehr viel Kummer bereitet. Der Sohn der Zeruja war der erste der 30. Er schwang seinen Spieß über 300 Erschlagenen, war berühmt unter den 30. Er war hochgeehrt unter den 30 und war ihr Oberster. Aber er kam nicht an jene drei heran, die dann auch erwähnt werden. Aber schauen Sie, wer hier geehrt wird. Jemand, ein Kriegsmann. Ein Kriegsmann, der sehr erfolgreich dabei ist, andere umzubringen, andere zu töten. Das war die Zeit. Das war damals die Zeit. Das ist auch heute noch die Zeit, wo man Menschen großartig ehrt, die sich im Krieg hervorgetan haben, geben denen allmögliche Orden und Gunsterzeigungen. Weil man auch heute nicht begreift, dass der Krieg nicht etwas ist, was in Gottes Augen richtig ist. Und ein Krieg wird auch niemals zu richtigem Erfolg führen. Und jetzt kommen wir zu der Volkszählung. Die muss man im Zusammenhang sehen zu all dem, was wir jetzt bereits gelesen und gehört haben. Zunächst einmal in 2. Samuel 24. Und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel. Also offensichtlich hatte Israel schwer gesündigt. Wir wissen nicht unbedingt, was die Sünde war. Aber Gottes Zorn, heißt es hier, entbrannte gegen Israel. Und er reizte David gegen das Volk und sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Nun, wie wir sehen werden, war das jetzt ein sündhaftes Verhalten von David. Und Gott versucht uns nicht zur Sünde. Jakobus macht das klar und deutlich. Nein, Gott kann nicht versuchen und er selbst ist auch nicht versucht und kann nicht versucht werden. Und er wird uns nicht dazu reizen oder versuchen, eine Sünde zu begehen. Derjenige, der uns versucht, der uns reißt, eine Sünde zu begehen, ist niemand anders als Satan, der Teufel. Das sollten wir verstehen. Und wir sollten es noch besser verstehen, wenn wir uns kurz jetzt die Parallelstelle anschauen, in 1. Chronik, Kapitel 21. 1. Chronik 21 und Vers 1. Aber halten Sie Ihren Finger in 1. Samuel 24, wir werden nämlich hin und zurück jetzt uns bewegen. Aber in 1. Chronik 21, Vers 1, da heißt es, und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Also es war so, dass offensichtlich Gott zornig war bei Israel, aber alles, was jetzt geschieht, lässt er zu. Und er lässt zu, dass sich Satan gegen Israel stellt, dass Satan David reizt, sodass Satan Israel und Juda zählt. Wenn wir nun mit dieser Stelle zurückkehren zu 2. Samuel 24 und die hier hinzufügen, dann ergibt sich klar und deutlich, dass es heißt hier in 2. Samuel 24, Vers 1, der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel und er, Satan, wer ist er? Satan reizte David gegen das Volk und sprach, geh hin und zähle Juda und Israel. Es ist Satan, der es tut. Gott lässt es zu, weil Gott zwingt uns nicht zu sündigen. Wenn wir sündigen wollen, wenn wir uns den Einflüsterungen Satans ergeben wollen und sündigen wollen, lässt Gott es zu. Er zwingt uns nicht, es nicht zu tun, aber er hält uns gleichwohl verantwortlich dafür und macht uns verantwortlich dafür. Und das lesen wir nämlich jetzt im Weiteren. Denn es ist so, dass dieser Zensus, diese Volkszählung, 10 Monate andauerte. Vers 2. Und der König, ich lese jetzt 2. Samuel, 24, Vers 2. Und der König sprach zu Joab und zu den Hauptleuten, die bei ihm waren, geht umher in allen Stämmen Israels, von Dan bis Beersheba, und zählt das Kriegsvolk, damit ich weiß, wie viele ihrer sind. Und Joab aber sprach zum König, also hier dieser Feldhauptmann, der Mann des Blutes sozusagen, selbst der erkennt, nee, das ist keine gute Idee. Und Joab sprach zum König, Der Herr, dein Gott, tue zu diesem Volk, wie es jetzt ist, tue zu diesem Volk, wie es jetzt ist, noch 100 Mal so viel hinzu, dass mein Herr, der König, seine Augen Lust daran habe. Aber warum verlangt es meinen Herrn, den König, solches zu tun? Die Motivation von David war total verkehrt. Aber des Königs Wort stand fest. Der hat gar nicht zugehört auf den Rat jetzt von Joab. Stand fest gegen Joab und die Hauptleute des Heeres. Und so zog Joab mit den Hauptleuten des Heeres aus von dem König, um das Volk Israel zu zählen. Der David da war verbohrt jetzt. Der wollte das tun. Warum wollte er es tun? Zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, dass er sich wiederum auf einen Krieg vorbereiten wollte. Gegen andere. Wollte sehen, wie hoch eigentlich sind seine Chancen. Wollte so seine Kosten überschlagen in diesem Sinne. Wollte sehen, wie machtvoll sein Heer war. Die andere Möglichkeit ist der, dass er befürchtete, dass ein Angriff auf ihn stattfinden würde. Und so wollte er jetzt sehen, wie machtvoll sein Heer war, um diesem Krieg, diesem Angriff widerstehen zu können. Und bei alledem hat er total Gott außer Acht gelassen. Und das war seine Sünde. Seine Sünde war, dass er wieder bereit war, Krieg zu führen, zu Ende seines Lebens scheinbar. Und in gewisser Weise, in keinster Weise da so auf Gott blickte. Und sich die Frage stellte, ja, ist das überhaupt richtig in Gottes Augen? Und wenn es zu einem Krieg kommen würde, wenn mich Leute jetzt angreifen würden, würde Gott jetzt nicht da sein, mir zu helfen. Das war sein Problem. Und so lesen wir einmal jetzt weiter in 1. Chronik 21 und Vers 2. 1. Chronik 21, Vers 2. Und David sprach zu Joab und zu den Obersten des Volkes, geht hin, zählt Israel von Beersheba bis Dan, bringt mir Kunde, damit ich weiß, wie viele ihrer sind. Joab sprach, Vers 3, der Herr tue zu seinem Volk, wie es jetzt ist, 100 Mal so viel hinzu. Aber mein Herr und König sind sie nicht alle meinem Herrn untertan. Warum fragt denn mein Herr danach, warum soll eine Schuld auf Israel kommen? Das ist die gleiche Idee, aber hier wird ein bisschen detaillierter das noch gesagt. Aber des Königs Wort, Vers 4, blieb fest gegenüber Joab. Und Joab ging hin und zog durch ganz Israel und kam nach Jerusalem und gab David die Zahl des gezählten Volkes an. Es waren von ganz Israel 11 mal 100.000 Mann, die das Schwert trugen. Sehr wichtig, diese Aussage. Und von Juda 470.000 Mann, die das Schwert trugen. Vers 6. Levi aber und Benjamin zählte er nicht mit, denn Joab war des Herrn oder des Königs Wort ein Greuel. Und das alles aber missfiel Gott sehr und er schlug Israel. Also hier wird etwas jetzt beschrieben, man weiß nicht so recht genau, was es war, aber Gott schlug Israel. Und das war der Grund, warum David zur Besinnung kam. Behalten Sie jetzt Ihren Finger an 1. Korinther oder 1. Chronik 21, aber kehren wir zurück zu 2. Samuel 24 und lesen wir in Vers 9, 2. Samuel 24, Vers 9, und Joab gab dem König die Summe des Volkes an, das gezählt war. Und es waren in Israel 800.000 streitbare Männer, die das Schwert trugen, und in Juda 500.000 Mann. Aber das Herz schlug David, Vers 10, nachdem das Volk gezählt wurde oder gezählt war. Und David sprach zum Herrn, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Und nun, Herr, nimm weg die Schuld deines Knechtes, denn ich habe sehr töricht getan. Warum schlug dem David jetzt das Herz? Nun, weil wir gerade in 1. Chronik gelesen hatten, weil nämlich zunächst einmal Gott Israel schlug. Und da wachte David auf. Und jetzt kehren wir zurück zu 1. Chronik 21 und Vers 8. Da sprach David zu Gott, nachdem also in Vers 7 gesagt war, das missfiel Gott und er schlug Israel, da sprach David zu Gott, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Nimm aber weg die Schuld deines Knechtes, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Und jetzt schickt Gott jetzt einen Propheten, den Propheten Gad, den Seher, und er gibt ihm jetzt drei Alternativen, um was er bitten solle. Und der David bittet dann um die Pest. Und Vers 14, denn David sagt, ich falle lieber in die Hände Gottes, als in die Hände meiner Feinde. Und da ließ der Herr eine Pest über Israel kommen, sodass 70.000 Menschen aus Israel starben. Schauen Sie, das war in Vers 14. Das war aber, nachdem er ohnehin Israel bereits schon geschlagen hat, auf eine Weise, wie wir nicht genau wissen, wie das war. Vers 15. Und der Engel sandte, oder Gott sandte den Engel, nach Jerusalem es zu verderben. Also Gott benutzte jetzt einen Engel, um diese Strafe zu vollstrecken. Diese Pest, sagen wir mal hier, wie es hier gesagt wird, durchzuführen. Ähnlich möglicherweise wie damals, als der Todesengel durch Ägypten ging, zum Passa und ging nicht in die Häuser rein, wo die Israeliten waren, die also die Häuser da mit Blut an den Torpfosten und der Decke verschmiert hatten. Aber hier ist der Engel und der bringt jetzt Verderben. Aber während des Verderbens sah der Herr da rein und es reute ihn das Übel. Und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtete, es ist genug, lass deine Hand ab. Und der Engel des Herrn aber stand bei der Tenne Araunas des Jebusiters. Und David hob seine Augen auf und sah den Engel des Herrn stehen zwischen Himmel und Erde. Das wurde ihm jetzt durch eine Vision gezeigt. Und ein bloßes Schwert in seiner Hand. Das wird hier in 1. Chronik deutlich zum Ausdruck gebracht. In 2. Samuel wird die Betonung auf das Schwert nicht so gelegt. Aber hier schon. Der Engel hat ein Schwert in seiner Hand. Warum hat er ein Schwert in seiner Hand? Er kann ja ohne weiteres jetzt die Pest bringen, da braucht er kein Schwert dazu. Aber er hat ein Schwert in seiner Hand, ausgestreckt über Jerusalem. Und da fielen David und die Ältesten mit Säcken angetan auf ihr Antlitz. Und David sprach zu Gott, bin ich es nicht, der das Volk zählen ließ? Ich bin's doch, der gesündigt hat und das Übel getan hat. Diese Schafe aber, was haben sie getan? Herr, mein Gott, lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein und nicht gegen dein Volk, es zu plagen. Vers 22. Und David sprach zu Arauna, gib mir den Platz der Tenne, dass ich dem Herrn einen Altar darauf baue. Für den vollen Preis sollst du ihn mir geben, damit die Plage unter dem Volke aufhöre. Vers 26. Und David baute dem Herrn dort einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Und als er den Herrn anrief, erhörte er ihn durch das Feuer, das vom Himmel fiel auf den Altar mit dem Opfer. Und der Herr gebot dem Engel, Vers 27, dass er sein Schwert in seine Scheide stecke. Und dann noch in Vers 30, David aber konnte nicht hingehen und vor ihn treten, um Gott zu befragen, so erschrocken war er vor dem Schwert des Engels des Herrn. Schauen Sie, immer und immer wieder wird hier betont, dass der Engel ein Schwert in der Hand hat. Warum ist das wichtig? Weil David hat immer und immer wieder in seinem Leben zum Schwert gegriffen. Und was hat Gott gesagt, was hat später Christus gesagt zu Petrus? Wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Und David hat diese Strafe, die jetzt Gott durch diesen Engel über Israel hereinbrechen ließ, ganz individuell und bewusst auf sich bezogen und gesagt, ich bin es doch gewesen, der diese Sünde begangen hat. Nun, David wollte Israel strafen für schwere Sünden, die die scheinbar begangen hatten, aber David sah es ganz individuell auf sich bezogen an. Und er sah jetzt den Engel mit dem Schwert. Und er musste da jetzt doch erkennen, da war eine Verbindung, gab es einen Zusammenhang zwischen dem Schwert, das er immer und immer wieder nahm, und dem Schwert, das der Engel jetzt hatte, um Tod und Verderben zu bringen. Schauen Sie, er hat die Kriegsleute gezählt, die das Schwert führen konnten, um scheinbar entweder selbst Krieg führen zu wollen oder aber um sich gegen einen Krieg zu verteidigen. In beiden Fällen problematisch. Denn wir lesen ja auch, dass er den Tempel nicht bauen durfte. Nicht nur, weil er selbst Angriffskriege geführt hatte, sondern wir lesen ja auch und haben das gelesen, aufgrund der Kriege, die gegen ihn geführt worden waren. Und auch da hatte er Blut vergossen. Alles dies war ausreichend für Gott zu sagen, nein, du bist ein Mann des Krieges, du sollst mir keinen Tempel bauen. David hätte es besser wissen sollen. In diesem Zeitpunkt, aber er hat es gleichwohl wieder getan. Man sieht, wie man leicht in alte Gewohnheiten zurückfallen kann. Und dann hört man noch nicht mal auf Rat. Hier war der Joab, nun, das war sicherlich kein Friedensmensch, aber der gab ihm den Rat, nein, tue das nicht, das ist schlecht. Der sah das ein, wie schlecht das war. Aber David sah es nicht ein. Bis es dann zu dem Zeitpunkt kam, dass er es einsehen konnte. Nun, hier diese Stelle beschreibt auch den Platz, wo letztlich dann der Tempel erbaut werden würde. Es war genau dieser Platz und David hat auch dann die Vorbereitungen für den Tempelbau getroffen. Er selbst durfte den Tempel ja nicht bauen, aber er gab diese Vorbereitungen an seinen Sohn Salomo weiter. Denn der Salomo würde ja den Tempel bauen. Wir lesen das in 1. Chronik, Kapitel 28. 1. Chronik 28, angefangen in Vers 2. Und der König David stand auf und sprach, hört mir zu, meine Brüder und mein Volk, ich hatte mir vorgenommen, ein Haus zu bauen als Ruhestätte für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes und hatte mich angeschickt, es zu bauen, aber Gott ließ mir sagen, nicht du sollst meinen Namen ein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Und dann heißt es weiter in Vers 6, und hat zu mir gesagt, dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen, denn ich habe ihn mir erwählt zum Sohn und ich will sein Vater sein. Und dann lesen wir weiter, dass David dem Salomo den Entwurf des Tempels gibt und dass eine reiche Besteuerung zum Tempelbau stattfindet. Und alles das war bereits schon von David vorbereitet worden, dem Salomo dann übergeben worden, aber es war nicht eine Möglichkeit, dass David den Tempel bauen konnte selbst. Denn er war, wie wir gelesen haben, ein Mann des Krieges. Interessant ist auch Folgendes hier. Wenn man jetzt die Stelle in 2. Samuel 24, wo es um den Zensus geht, die Volkszählung, mit der Stelle in 1. Chronik 21 vergleicht, die wir ja gerade gelesen haben, dann gibt sich eine interessante Anordnung im Buch Chronik, die so deutlich im Buch Samuel nicht vorliegt. Nämlich, in 1. Chronik 21 geht es darum, dass David das Volk zählt. Aber direkt davor werden in 1. Chronik 20 die Philisterkämpfe beschrieben. Also es werden wiederum diese Kriege beschrieben, in die David verwickelt war. Und dann kommt es auf einmal im nächsten Kapitel zu der Volkszählung. Können wir hier den Zusammenhang sehen? Zwischen dem, was David tat, dass er Kriege führte, und dann sogar diese Volkszählung, dass er wissen wollte, wie viel hat er jetzt, um weiter Kriege führen zu können. Auch das ist interessant, dass dieser Zensus direkt den Kriegen folgt, die David focht. Und nicht unbedingt können wir aus dieser Stelle in 1. Chronik 20, die Verse 4 bis 8, entnehmen, dass das alles Kriege waren, die Gott angeordnet hatte. Das kann man dem in keinster Weise entnehmen. Das heißt, ach, Krieg erhob sich. Und dann wurde Krieg geführt. Schauen wir uns nun einmal 1. König Kapitel 1 an, denn die Geschichte ist noch nicht ganz vorbei mit David. 1. König 1, angefangen Vers 1. Als aber der König David alt war und hochbetagt, da konnte er nicht warm werden, wenn man ihn auch mit Kleidern bedeckte. Und da sprachen seine Großen zu ihm, man suche unserem Herrn, dem König, eine Jungfrau, die vor dem König stehe und ihn umsorge und in seinen Armen schlafe und unseren Herrn den König wärme. Und sie suchten ein schönes Mädchen im ganzen Gebiet Israels und fanden Abishag von Shunem und brachten sie dem König. Vers 4, und sie war ein sehr schönes Mädchen und umsorgte den König und diente ihm, und der König erkannte sie nicht mehr. In anderen Worten, er hatte keinerlei geschlechtlichen Sexualverkehr mit ihr. Es ging wirklich hier darum, dass diese Krankenschwester, sagen wir einmal, mit der ihr zu Gebote stehenden Mitteln versuchte, dem David Wärme zu geben. Der war so scheinbar sehr kalt, hatte da laufend Untertemperatur. Und so geschah es, dass dies also erfolgte. Aber leider ist es so, damals schon, auch heute immer wieder, dass eine weitere Rebellion ausbrechen würde. In 1. König Kapitel 1 und Vers 5 heißt es, Adonai aber, der Sohn der Haggit, empörte sich und sprach, ich will König werden. Und er schaffte sich Wagen und Gespanne an und 50 Mann als seine Leibwache. Also der beginnt auch wiederum eine Rebellion. Es war klar, dass der Salomo König werden sollte, aber hier der Adonai, der wollte jetzt König werden. Der Adonai war der Sohn einer der Frauen Davids. Auch hier wiederum, diese Vielehe hat sehr viel Leid gebracht. Sie hat sehr viel Leid gebracht bei Jakob, der ja nun mehrere Frauen hatte. Zwei Frauen, dann noch die beiden Mägde. Und er hat auch sehr viel Leid gebracht im Hause David, der diese Frauen hatte. Und da gab es diese Intrigen, von den Söhnen hauptsächlich auch. Aber schauen wir uns nun hier Vers 6 an. Und sein Vater hatte ihm nie etwas verwehrt, sein Leben lang, dass er gesagt hätte, warum tust du das? Und er war auch ein sehr schöner Mann, wie der Absalom. Und war David geboren als der nächste Sohn nach Absalom. Auch hier wiederum, diese Schönheit half dem Adonai nichts. Aber auch hier trifft schwerer Vorwurf den David. Er hatte nie auf richtige Weise seine Kinder erzogen. Hatte ihnen nie etwas verwehrt. Damals war er sehr zornig über seinen Sohn, der sich an der Halbschwester vergangen hatte. Hat aber nichts getan. Und dann auch mit Absalom natürlich. Er war zornig, Absalom floh, aber dann nahm er Absalom zurück und dann hat Absalom diese Rebellion durchgeführt. Das ist auch wichtig für uns Eltern oder auch Großeltern. Wir müssen Grenzen setzen für unsere Kinder. Wir können die nicht einfach sich selbst überlassen. Ein Kind sich selbst überlassen, bringt der Mutter Schande, wie es heißt. Und natürlich auch dem Vater. Nein, eine Erziehung muss stattfinden. Und diese liberale Erziehung heute, die hat sehr viel Leid gebracht und sehr viel Schuld an Kindern, die dann zu Jugendlichen und Erwachsenen wurden, die keinerlei Begrenzung kennen, die die unmöglichsten falschen Dinge tun, weil ihnen nie verwehrt worden ist, das Falsche zu tun. Noch nicht einmal mit Worten, geschweige denn mit Taten. David war scheinbar in der gleichen Kategorie. Er hat ihm nie etwas verwehrt. Warum wird es hier gesagt? Uns zur Lektion, uns zum Vorbild, uns zur Warnung. Denn was geschieht? Hier ist dieser Sohn von David und der empört sich jetzt gegen letztendlich auch David, aber auch gegen Salomo. Vers 7. Und er beriet sich mit Joab, dem Sohn der Zeruja, und mit Abiatar, dem Priester, die hielten zu Adonija. Schauen Sie, jetzt kehrt sich der Joab letztendlich gegen David. Und auch der eine Priester, der Abiatar, der kehrt sich auch gegen David und unterstützt jetzt diesen Adonija. Aber Zadok, das war der andere Priester, der Priester und Benaja, der Sohn Jojodas, und Nathan, der Prophet, und Shimi und Rei und die Helden Davids waren nicht mit Adonai. Also, die haben sich dann weiterhin dem David zugewandt. Und so sehen wir hier auch eine gewisse Trennung, eine gewisse Spaltung, die stattfindet. Nun, wenn wir die Erzählung weiterlesen, angefangen mit Vers 11, dann finden wir, dass der Nathan nun die Bathsheba bittet. Die Bathsheba war ja nun die Mutter von Salomo, Frau von David, dass sie jetzt den David dazu auffordert, jetzt den Salomo noch zu Lebzeiten von David zum König zu salben, denn sonst würde letztendlich vielleicht der Adonai oder Adonija oder wie immer man das jetzt aussprechen will, König werden und die ganze Vorstellung von David, der Plan und auch das, was Gott wollte, würde dann zunichte gemacht. Nur natürlich, dass man es nicht zunichte machen könnte, was Gott will, das war schon klar. Aber hier, es ging darum, der David sollte Vorkehrungen treffen, dass es nicht wieder zu einer großartigen Rebellion kommt, zu einem großartigen Krieg. Und die Bathsheba, die macht das und der David versteht auch, worum es jetzt geht und erklärt jetzt Salomo zum König. Und so heißt es hier in Vers 29, der König schwor oder sprach zunächst einmal zur Bathsheba, so wahr der Herr lebt, der mich erlöst hat aus aller Not. Ich will heute tun, wie ich dir geschworen habe bei dem Herrn, dem Gott Israels, als ich sagte, Salomo, dein Sohn, soll nach mir König sein und er soll für mich auf meinem Thron sitzen. Und wenn wir jetzt weiterlesen in Vers 50, 1. Könige 1 und Vers 50. Als das jetzt der Fall ist, jetzt wird der Salomo gekrönt, es wird jetzt ausgerufen, Salomo ist jetzt König. Aber Adonija fürchtete sich vor Salomo und machte sich auf und ging hin und fasste die Hörner des Altars. Und es wurde Salomo angesagt, siehe, Adonija flüchtet den oder fürchtet den König Salomo und siehe, er fasst die Hörner des Altars und spricht, der König Salomo schwöre mir heute, dass er seinen Knecht nicht töten wird mit dem Schwert. Und Salomo sprach, Vers 52, wird er redlich sein, so soll kein Haar von ihm auf die Erde fallen, wird aber Böses an ihm gefunden, so soll er sterben. Und der König Salomo sandte hin und ließ ihn vom Altar holen, und als er kam, fiel er vor dem König Salomo nieder, und Salomo aber sprach zu ihm, gehe in dein Haus. Also in diesem Augenblick wurde zunächst einmal nichts getan im Hinblick auf diesen Adonija, der sich ja empört hatte gegen David und Salomo. Nun, was hat das mit dem Horn oder den Hörnern des Altars auf sich? Nun, die Hörner des Altars, das waren die Hörner des Brandopferaltars, der zur Stiftshütte gehörte. Und der symbolisierte schon Schutz. Nun, der Brandopferaltar letztendlich symbolisiert natürlich auch das Opfer Jesu Christi. Und unter Christus kann man Schutz erlangen. Aber dieser Schutz war nicht automatisch. Er war nur dann automatisch, wenn man sich redlich verhielt, wenn man seine Sünden bereute, sagen wir einmal, wenn man die Beziehung mit Gott wieder aufbaute. Schauen wir uns kurz 2. Mose 21 an, da wird das nämlich ein wenig erklärt. 2. Mose 21 und Vers 14, da heißt es, 2. Mose 21 und Vers 14, wenn aber jemand an seinem Nächsten frevelt und ihn mit Hinterlist umbringt, so sollst du ihn von meinem Altar wegreißen, dass man ihn töte. Also hier war auch jemand, der hat jemanden umgebracht, sagen wir mal mit Hinterlist, hat einen Mord begangen, ist dann zu dem Altar gelaufen, hat dann die Hörner des Altars angefasst und hat gemeint, jetzt habe ich Schutz. Aber Dieser Schutz wurde nicht gewährt. Hier in diesem Augenblick wurde er Adonija gewählt, aber Salomo sagt gleichwohl, aber wenn du redlich bist, wenn du redlich bleibst, dann soll dir kein Böses widerfahren. Und jetzt lesen wir in 1. Könige 2, angefangen Vers 1, Davids Anweisungen, die er geben würde dem Absalom, oder vielmehr dem Salomo. Und auch das muss man jetzt sehr sorgfältig lesen. Zunächst einmal 1. Könige 2, die Verse 1 bis 6, Anweisungen, die er dem Salomo gibt bezüglich Joab. Der Joab hatte sich mittlerweile ja gegen ihn, gegen Salomo auch gewandt. Als nun die Zeit herbeikam, dass David sterben sollte, da gebot er seinem Sohn Salomo und sprach, ich gehe hin den Weg aller Welt, so sei getrost und sei ein Mann, und diene dem Herrn, deinem Gott, dass du wandelst in seinen Wegen und hältst seine Satzungen, Gebote, Rechte, Ordnungen, wie geschrieben steht im Gesetz des Mose, damit dir alles gelinge, was du tust und wohin du dich wendest, damit der Herr sein Wort erfülle, das er über mich geredet hat, werden deine Söhne auf ihre Wege achten, dass sie vor mir in Treue sind und von ganzem Herzen und von ganzer Seele wandeln, so soll dir es niemand fehlen an einem Mann auf dem Thron Israels. Auch weißt du sehr wohl, was mir getan hat Joab. Aber dieses Versprechen hier, was hier der David zitiert, das hört sich mehr so nach einer Bedingung an, aber es würde nachher auch eine bedingungslose Prophezeiung sein. Nicht unbedingt allein durch Salomo, denn Salomo hat sich ja nachher sehr schwer gegen Gott vergangen, aber es gab dann einen anderen Sohn Davids, durch den gewisse Dinge dann durchgeführt wurden. Aber das auch nur nebenbei. Aber jetzt in Vers 5. Auch weißt du sehr wohl, was mir getan hat Joab, der Sohn der Zeruja, was er tat den zwei Feldhauptleuten Israels. Abner, dem Sohn Ners, davon hatten wir auch gelesen, wie der Joab den Abner umgebracht hat, und Amasia, dem Sohn Jethers, auch das hatten wir gelesen in der letzten Predigt, wie er sie ermordet hat. Das war nicht nur ein Kriegsunglück, das war ein Mord. Und so im Krieg vergossenes Blut, im Frieden gerecht und unschuldiges Blut an den Gürtel seiner Lenden und an die Schuhe seiner Füße gebracht hat. Tu nach deiner Weisheit, dass du seine grauen Haare nicht in Frieden hinunter zu den Toten bringst. Nun, hier wird nicht genau gesagt, was der Salomo tun sollte. David sagt jetzt dem Salomo nicht, okay, geh hin und hau ihm den Kopf ab. Das sagt er hier nicht. Er sagt, du tue nach deiner Weisheit, beachte aber, was der Joab so getan hat. Ich persönlich fühlte mich zu schwach, etwas zu tun. Aber man darf nicht vergessen, es sind hier die Könige, der König David, der König Salomo. Die mussten natürlich auch gewisse Exekutionen durchführen im Falle von todeswürdigen Verbrechen. Das war klar und deutlich natürlich gegeben. Aber der Punkt ist der, David hat jetzt Salomo nicht gesagt, hier genau das sollst du dem Joab gegenüber tun, sondern ich überlasse es dir mit deiner Weisheit, wie du dich verhalten sollst. Dann lesen wir weiter. In Kapitel 2 und Vers 8. Und siehe, du hast bei dir Shimi, den Sohn Geras, den Benjaminiter von Bahurim, der mir schändlich fluchte zu der Zeit, als ich nach Mahanaim ging. Dann aber kam er mir entgegen im Jordan. Und da schwor ich ihm bei dem Herrn und sprach, ich will dich nicht töten mit dem Schwert. Du aber lass ihn nicht frei ausgehen. Denn du bist ein weiser Mann und wirst sehr wohl wissen, was du ihm tun sollst, dass du seine grauen Haare mit Blut hinunter zu den Toten bringst. Also hier wird schon etwas gesagt von David. Diese Handlung von Shimi, die sollte schon seine Bestrafung finden. Aber er hat ihm auch nicht unbedingt gesagt, wie das jetzt durchgeführt werden sollte. Und also legte sich David zu seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt Davids. Und die Zeit aber, die David König gewesen ist über Israel, ist 40 Jahre. 7 Jahre war er König zu Hebron und 30 Jahre zu Jerusalem. Und Salomo saß auf dem Thron seines Vaters David und seine Herrschaft hatte festen Bestand. So, die Frage, die man sich vielleicht jetzt stellen kann, ist zunächst einmal, ja, wie alt war dann David, als er starb? Wir hatten gelesen, er war sehr alt. Wenn wir uns 1. Chronik kurz anschauen, Kapitel 29, 1. Chronik 29, da lesen wir in Vers 28, und er starb in gutem Alter, also David, satt an Leben, Reichtum und Ehre, Und sein Sohn Salomo wurde König an seiner Stadt. Also hier lesen wir, dass der David sehr alt war. Er starb in gutem Alter. Wir hatten bereits vorher schon in den letzten Kapitel von Salomo gelesen, oder Samuel gelesen, dass er sehr alt war. Wie alt? Nun, wir finden in 2. Samuel 5 und Vers 4, dass er 70 Jahre gewesen sein muss, denn wir lesen, dass er... schlagen wir die Stelle mal kurz auf. 2. Samuel 5. 2. Samuel 5 und Vers 4. "30 Jahre war David alt, als er König wurde und regierte 40 Jahre. Zu Hebron regierte er 7 Jahre und 6 Monate über Juda und zu Jerusalem regierte er 33 Jahre über ganz Israel und Juda." So, er war also 70 Jahre alt. Und er wurde hier als sehr alt beschrieben. 70 Jahre. Nun, in 1. oder in 2. Samuel Kapitel 19, das nur so vielleicht nebenbei, um zu zeigen, wie man vorsichtig sein muss, wenn man gewisse Stellen aus dem Zusammenhang reißt. 2. Samuel 19, Vers 33, es geht um einen Mann, Barzillai, das war ein getreuer Freund von David. Da heißt es auch zu Vers 33, und Barzillai war sehr alt, wohl 80 Jahre. 80 Jahre. Und es wird dann in Vers 36 wiederholt. Also der wird mit sehr alt bezeichnet, war 80 Jahre. Hier wird David mit sehr alt bezeichnet, 70 Jahre. Also sehr alt ist relativ. Und heute würde man sagen, mit 80 Jahren ist man schon alt. Ob sehr alt, aber viele werden heute sogar noch älter als 80 Jahre. Einige werden sogar 90 Jahre. Nun, einige sogar 100, aber das ist schon die Ausnahme. Aber man soll nicht sagen, also wenn ich jetzt 70 Jahre bin, dann habe ich mein Lebensziel erlangt, also weiter werde ich nicht mehr leben, das kann man nicht sagen. Denn hier war derjenige, der war bereits 80 Jahre und war sehr alt und lebte immer noch. Und andere wurden auch alt. Und damals war die Lebenserwartung scheinbar nicht so hoch. Kam auch durch die vielen Kriege, die da gefochten wurden. Das war ja auch eine sehr anstrengende Geschichte. Aber wie gesagt, überlassen wir das Gott. Gott hat schon so seinen Plan und er weiß, wie lange er einen am Leben lässt. Und wenn dann jemand stirbt, vor allen Dingen im Glauben stirbt, in Christus Jesus stirbt, dann hat ihn Gott erlöst von den schweren Plagen dieses Lebens. Und er lässt ihn in Frieden eingehen. Und er weiß ja, dass diese Person in der nächsten Sekunde ihres Bewusstseins wieder auferweckt wird zu ewigem Leben, wenn er in Christus gestorben ist oder zur zweiten Auferstehung. Aber auch in einer weitaus schöneren, besseren und friedvolleren Umgebung, wie in der Umgebung, in der er war, als er starb. Das kann man ganz klar und deutlich sagen. Nun, wenn wir in 1. Könige weiterlesen, um kurz das zum Abschluss zu bringen, da lesen wir über Adonijas Tod. Denn der hatte sich dann doch ganz stark gegen Salomo vergangen, hatte wieder so eine geheime Konspiration anfechten wollen. Und der Salomo hatte das schon durchschaut, dass der wieder da schlimme Dinge vorhatte. Wir lesen auch in 1. Könige 2, in Vers 26, wie der Abjatar abgelöst wird als Priester und Zadok und seinem Geschlecht wurde dann das Priesteramt übergeben. Aber wir lesen auch etwas Interessantes über den Joab. In 1. König Kapitel 2 und angefangen Vers 28. 1. König 2 und Vers 28. Da heißt es: "Und die Kunde davon kam vor Joab." Welche Kunde? Nun, wenn wir zurückgehen zu den vorhergehenden Versen, dann lesen wir, dass der Salomo den Priester Abjatar abgelöst hat und der Zadok würde seine Stelle einnehmen. Aber interessant ist in Vers 27: "Und so verstieß Salomo den Abjatar, dass er nicht mehr Priester des Herrn sein durfte, damit erfüllt würde des Herrn Wort, dass er über das Haus Elis geredet hatte in Silo." Und die Stelle, die können sich in 1. Samuel Kapitel 2 nachlesen. Denn der Eli hatte auch seinen Söhnen gegenüber nicht so gehandelt, wie er hätte handeln sollen als Vater, hat seine Söhne nicht richtig erzogen. Die Söhne haben auch alles schlimmes Unwesen dann getan. Und so sagte dann Gott, also aus seinen Nachwuchs würden die Priester nicht mehr sein. Und hier wurde das jetzt erfüllt. Und der Zadok würde da jetzt die Stelle dann einnehmen. Und er wird auch im Millennium sogar, oder in der zweiten Auferstehung, aber hauptsächlich im Millennium wird er, was die Nachfahren angeht, sogar auch sehr positiv erwähnt. Vers 28. Und die Kunde davon kam vor Joab, denn Joab hatte Adonia angehangen und nicht Absalom. Und da floh Joab in das Zelt des Herrn und fasste die Hörner des Altars. Also der will jetzt auch hier diesen Trost, diesen Schutz haben. Und es wurde dem König Salomo angesagt, Joab ist zum Zelt des Herrn geflohen. Siehe, er steht am Altar. Aber in diesem Falle reißt der Joab, oder vielmehr lässt Salomo den Joab da von dem Altar wegreißen und töten. Vers 31, der König sprach zu ihm, tue, wie er gesagt hat, denn der Joab sagt, ich gehe vom Altar nicht weg. Wenn du willst, dann töte mich dort. So, okay. Stoß ihn nieder und begrabe ihn, damit du das Blut, das Joab ohne Grund vergossen hat, von mir tust und von meines Vaters Hause. Vers 32, und der Herr lasse das Blut auf sein Haupt kommen, weil er zwei Männer erschlagen hat, die gerechter und besser waren als er, und sie getötet hat mit dem Schwert, ohne dass mein Vater David darum wusste, nämlich Abner, den Sohn Ners, den Feldhauptmann über Israel, und Amasja, den Sohn Jeters, den Feldhauptmann über Juda. Ihr Blut komme auf das Haupt Joabs und seiner Nachkommen für immer. Aber David und seine Nachkommen, sein Haus und sein Thron sollen Frieden haben, ewiglich von dem Herrn. Also auch hier sehen wir sehr deutlich, dass Sünde sich nicht auszahlt, dass letztendlich Gerechtigkeit widerfährt. Der Joab, der hatte den Tod hundertfach verdient durch seine schlimmen, schrecklichen Taten, die er begangen hatte. David hat es damals nicht durchgeführt, aber Salomo hat es dann getan. Und auch da natürlich war es so, dass er dem Joab ohnehin nicht traute. Der hat sich dann dem Adonia angeschlossen gehabt. Und dann hat der Adonia versucht, wiederum da eine weitere Verschwörung durchzuführen. Und wer weiß, wo Joab dabei stand. Auf alle Fälle, hier wird jetzt der Joab exekutiert, getötet. Und Sünde zahlt sich nicht aus. Die Sünde wird uns finden. Das ist das, was hier die Stellen zum Ausdruck bringen. Und dann ganz zum Schluss noch das Schicksal von Shimi. Shimi war ja der, der dem David geflucht hatte, der aber dann zurückkam, in Anführungszeichen bereute. David sagte ihm, okay, ich werde dich nicht töten. Er sagt aber dem Salomo, du siehe zu, was du hier tust. Jetzt sagte der Salomo dem Shimi, okay, du bleibst da in deinem Haus, aber überquere nicht die Grenze. Wenn du die Grenze überquerst, aus welchem Grunde auch immer, hast du dein Leben verwirkt. Und dann heißt es hier, dass es so 3 Jahre gut ging, aber nach 3 Jahren geschah es, dass 2 Knechte dem Shimi entliefen. Und der Shimi geht jetzt hinter denen her, um die zu fangen und begibt sich jetzt in ein Gebiet, wo er nicht hätte sein dürfen. Und dann heißt es hier in Vers 42, da sandte der König hin und ließ Shimi rufen und sprach zu ihm, hab ich dich nicht schwören lassen bei dem Herrn und dich gewarnt? An dem Tage, an dem du die Stadt verlässt und hierhin oder dorthin gehst, sollst du wissen, dass du des Todes sterben wirst. Und dann sagt er noch in Vers 44, du weißt all das Böse, dessen dein Herz sich bewusst ist und das du meinem Vater David angetan hast. Und nun lässt der Herr dies Böse auf dein Haupt kommen. Aber der König David, oder der fürmlich der König Salomo ist gesegnet und der Thron Davids wird feststehen vor dem Herrn ewiglich. Und dann wird der Shimi exekutiert. Nun, man kann sagen, das waren ja nun auch grausame Handlungen. Warum hat der Salomo das getan? Oder woran hat David das mehr oder weniger dem nahegelegt? Aber Salomo hat schon sehr weise gehandelt. Hat gesagt, okay, das ist jetzt die Sache. Ich gebe dir noch einmal eine Chance. Aber du lässt das Haus, oder vielmehr du lässt das Land in Ruhe. Du verlässt dein Haus nicht. Wenn du es verlässt, wirst du sterben. Und so hat Shimi dann gemeint, er müsse jetzt seinen Knechten nachjagen, die ihm da entflohen waren, wollte die zurückbringen und ist daraufhin gestorben. Soweit das Leben von David. Wir dürfen bei alledem nicht eines vergessen. David wuchs in einer Gesellschaft auf, zu einer Zeit, die ganz anders war als heute und dann wiederum auch nicht. Damals wie heute galt es als das größte Verdienst, seinen Tod im Kriege zu finden. Wie auch immer und immer wieder gesagt wird, das größte Opfer, was man erbringen kann, ist, dass man im Krieg für sein Vaterland stirbt. Ist das das größte Opfer, was wir erbringen können? Nein. Das größte Opfer, was wir als wahre Christen erbringen können, ist ein lebendiges Opfer für Gott zu sein. Nun, wenn Gott will, dass wir den Märtyrertod sogar erleiden müssen, erdulden müssen, aufgrund unserer Gerechtigkeit für Gott, ist es eine andere Sache. Aber es geht nicht darum, dass wir da jetzt in Kriegführung uns beteiligen und da jetzt andere Menschen töten und mittlerweile möglicherweise uns auch selbst. das ist nicht das, worum es bei Gott geht. Immer und immer wieder müsste David klar geworden sein, wenn du zum Schwert greifst, dann wirst du durch das Schwert umkommen. Und das hat man immer und immer wieder gesehen. Nun, wenn David, der gestorben ist, der ist nicht gen Himmel gefahren, wie wir ganz klar und deutlich lesen, denn niemand fährt gen Himmel, der stirbt, der auch in Christus stirbt. Der Einzige, der je in den Himmel gefahren ist, ist Jesus Christus. Und auch wir, wenn wir auferweckt werden von den Toten, als wahre Christen, wenn wir als wahre Christen gestorben sind, werden nicht in den Himmel fahren. Auch wenn Christus zurückkommt, wir werden ihn in den Wolken antreffen, aber dann nicht mit ihm zurückgehen in den Himmel, sondern wir werden mit ihm auf den Berg, wie Zacharja es beschreibt, herniederkommen, den Ölberg, und dann das Reich Gottes hier auf Erden errichten. Wir werden dann im Reich Gottes sein. Aber David ist im Grab nach wie vor, wartet auf seine Auferstehung von den Toten. Er war ein Christ, wenn man das so sagen will. Der Geist Jesu Christi, der Geist Gottes des Vaters war in ihm, auch als er starb. Und so wird er in der ersten Auferstehung sein. So wird er der König sein über Israel, wie wir das auch schon in vielen, vielen Prophezeiungen lesen, im Millennium. Er wird unter Gott über das Volk Israel und Juda herrschen. Und schauen Sie, David, ein Freund Gottes, ein Mann nach Gottes Herzen, der allen den Willen von Gott tun würde. In seinen Lebzeiten nicht immer. In seinen Lebzeiten nicht immer, aber Gott wusste, wenn er ein Gottwesen sein wird, auf jeden Fall immer ohne Kompromiss, ohne Frage, ohne Zweifel. 100%. Wie wir alle, wenn wir an Gottes Familie sein werden, 100% den göttlichen Willen tun werden. Wir können dann nicht mehr sündigen, weil wir Gott sein werden. Und Gott kann nicht sündigen, weil er nicht sündigen will. Und wir werden den vollendeten Willen haben, den auch Gott hat. Und David wird den vollendeten Willen Gottes haben, den Gott der Vater und Jesus Christus haben. Und was immer David noch nicht begriffen haben mag in seinem Leben, ob er hundertprozentig klar das alles jetzt so gesehen hat, dass Kriegführung in jedem Falle falsch ist, von Menschen geführt, wenn er es vielleicht noch nicht hundertprozentig gesehen hat, wird er es hundertprozentig verstehen, wenn er im Reich Gottes sein wird, wenn er auferweckt wird von den Toten. Und das ist die große Hoffnung, die große Begeisterung, die wir haben können und auch die große Befriedigung, dass wenn wir versuchen, auf die beste Weise, wie wir es so verstehen, Gott zu gehorchen und Gott zu dienen und Gott gehorsam zu sein, auch wenn wir dann noch Fehler in unserem Leben haben, denn keiner wird zur Vollendung gelangen in diesem Leben, Gott wird das übersehen, Gott wird das vergeben, Gott wird das von uns wegnehmen, denn er wird uns dann auch das Bewusstsein schenken, im Millennium sagen wir einmal. Wenn wir auferweckt werden, was wir vielleicht dann noch nicht begriffen hatten, dann werden wir es begreifen. Dann wird unser Wille, dann wird unser Verständnis, dann wird unsere Erkenntnis, was gut und richtig ist und was böse ist, vollkommen sein. Wie sie bei David vollkommen sein wird. Wie sie bei uns allen vollkommen sein wird. Wir müssen uns hin auf die Vollkommenheit bewegen, das ist richtig. Seid vollkommen, heißt es, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Aber dies ist ein Prozess. Und dieser Prozess kann manchmal ein ganzes Leben lang dauern und tut es eigentlich auch immer. Und wir müssen halt lernen. Wir müssen lernen, besser und besser mit dem umzugehen, was Gott uns zeigt. Und wenn wir manchmal das nicht so recht begreifen, dann wird es zu Rückschlägen kommen. Manchmal auch zu Rückschlägen in unserem Leben. Und Gott wird dann versuchen, uns aufzuwecken, wie er das immer und immer wieder bei David getan hat. Und so ist David ein wirklich sehr großartiges Beispiel für jemanden, der es geschafft hat, der im Reich Gottes sein wird, eine großartige, hohe Position haben wird im Reich Gottes, trotz seiner Fehler, die er hatte. Er war keineswegs vollkommen. Aber Gott ist gnädig. Gott ist barmherzig. Gott vergibt uns unsere Schuld, wenn wir diese Schuld anerkennen und wenn wir auch bereit sind, unseren Schuldigern zu vergeben. So, ich hoffe, ich habe Ihnen ein wenig Geschmack gemacht auf das Leben von David und was alles damit zusammenhängt. Und wenn Sie sich die Psalmen einmal jetzt durchlesen, die auch David vielfach geschrieben hat, dann sehen Sie aber seinen großartigen Wunsch, Gott gehorsam sein zu wollen. Sein Herz war auf dem richtigen Fleck, sagen wir einmal. Er wollte das Richtige tun. Und er hat auch in vielen Fällen das Richtige getan. Aber wir lesen in der Bibel auch eben die falschen Dinge, die er getan hat. Weil Gott in keinster Weise diese Dinge verschleiern will. Uns zur Ermahnung, aber auch uns zur Ermutigung. Dass wenn wir Fehler haben, wir können die auch überwinden mit Gottes Hilfe. Und wir können dann auch im Reich Gottes sein mit Gottes Hilfe. Kein Grund zur Entmutigung, kein Grund zur Frustration, kein Grund zum, ach, ich gebe jetzt auf, ich habe genug, ich kann nicht mehr. Gott kann mir nie mehr gnädig sein. Nein, 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 nein. So sieht das nicht aus. So sah es nicht aus in Davids Leben, so sieht es nicht aus in ihrem. Haben Sie den Mut, fortzufahren? Haben Sie den Mut, weiterzumachen? Solange, wie Sie die Hoffnung haben auf Gottes Reich, solange, wie Sie die Hoffnung haben auf Gott, solange, wie Sie bereuen, wenn Sie Sünde getan haben, wird Gott Ihnen vergeben, wird Gott mit Ihnen sein und Ihr Potenzial, das er Ihnen gegeben hat, wird sich an Ihnen und bei Ihnen und durch Sie erfüllen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.